Grenzenlos hören, Bayern 2. Radioreisen. Unterwegs zwischen Abenteuer und Literatur. Sonntags ab 9 Uhr und montags ab 14 Uhr.
Vom weiten Land der Heide auf das Wasser eines Flusses, der auch einen Teil der Grenze Niedersachsens markiert. Auf die Elbe, diesen majestätischen, aber auch immer wieder so gefährlichen Strom. Im Frühsommer wurden viele Gegenden am Flussverlauf leider wieder einmal von einer großen Hochwasserkatastrophe heimgesucht. Es braucht viel Zeit, um die zum Teil verheerenden Folgen zu beseitigen. Und vielleicht benötigt der Fluss auch gerade deshalb besonders viel Aufmerksamkeit. Denn es gibt so vieles an der Elbe zu entdecken, ganz unterschiedliche Kulturlandschaften, alte Städte, deutsche und europäische Geschichte. Der Berliner Journalist Uwe Rader ist diesem Fluss auf besondere Weise verbunden. Sein Großonkel war Binnenschiffer am böhmischen Oberlauf. In einem großen Buch über die Elbe schreibt Uwe Rader, diese werde es, anders als Donau oder Rhein, nie in den Olymp der deutschen Ströme schaffen. Ich hatte Gelegenheit zu einem Gespräch und wollte wissen, warum eigentlich?
Ja, die Elbe hat ein wenig den Ruf des Langeweilers unter den deutschen Flüssen. Ein Literaturkritiker, Benjamin Henrichs, hat einmal geschrieben, der Fluss Elbe ist eine Zumutung für Geist und Auge. Das ist insofern bemerkenswert, als die Elbe ein Fluss ist, an dem sich so viele markante Landschaften aufreihen wie sonst an keinem anderen Fluss. Denken Sie an das Riesengebirge, das böhmische Mittelgebirge, die böhmische und sächsische Schweiz, das Dresdner Elbtal, die mittlere Elbe. Also ich kann diese Zuschreibung des Langeweilers ehrlich gesagt nicht nachvollziehen.
Die Elbe insgesamt 1094 Kilometer lang, die ersten 367 Kilometer davon fließt sie durch Tschechien. Wer dem Fluss folgt, Sie haben das schon erwähnt, Uwe Rader, kann die unterschiedlichsten spannenden Landschaften durchqueren, eben vom Riesengebirge flussauf bis zur Mündung in die Nordsee. Welche Landschaft ist denn für Sie besonders spannend?
Ich habe mich in die mittlere Elbe verliebt. Das ist eben genau diese unspektakuläre Landschaft, die vielleicht auch diesen Ruf des Langeweilers hervorgebracht hat. Eine flache Landschaft. Die Elbe ist sehr breit, hat sehr viele Buhnen. Manchmal, wenn sie viel Wasser trägt, kann man den Unterschied, den Übergang zwischen Land und Wasser gar nicht mehr erkennen. Für mich ist das spektakulär. Und denken Sie an den Rhein, an das malerische Mittelrheintal. Das ist ja vielleicht der einzige Abschnitt des Rheins, der überhaupt diesem Fluss dann auch zu einem Klassiker der Romantik gemacht hat.
Ihn dann in den Olymp erhebt.
In den Olymp erhebt, aber erst ab dem 18. Jahrhundert. Bis dahin hat man die Lorelei und die Felsen dort auch nicht als schön und malerisch empfunden, sondern man hat sie einfach zur Kenntnis genommen. Und erst im 18. Jahrhundert und dann mit der Romantik im frühen 19. Jahrhundert ist diese Landschaft als Marke entdeckt worden. Und ich finde, dass die mittlere Elbe auch das Zeug hat, entdeckt zu werden.
Die mittlere Elbe, aber einen Teil der oberen Elbe haben die Romantiker doch auch im 19. Jahrhundert entdeckt.
Das ist richtig, das ist richtig. Die sächsische Schweiz ist auch ein, wenn Sie so wollen, Produkt des 18. Jahrhunderts. Im Übrigen entdeckt von zwei Schweizern, die nach Dresden an den Hof von August gekommen sind und dann immer wieder Wanderungen stromaufwärts in dieses Elbsandsteingebirge unternommen haben und dann diesen Begriff geprägt haben, sächsische Schweiz. Und erst dann kamen Touristen, erst dann gab es die ersten Reiseführer, erst dann wurde diese sächsische Schweiz zu einer Marke. Davor hat man sie einfach nur die böhmischen Wälder genannt.
Zu den Naturlandschaften kommen die Kulturlandschaften zu fassen an den alten Städten, den Perlen an einer langen Kette, wie sie einmal schreiben. Hradec-Kralove zum Beispiel, zu Deutsch Königgrätz, eine Stadt, die nicht nur ein Schlüsselort deutscher Geschichte im 19. Jahrhundert war, sondern auch eine Stadt voller jesuitisch-barocker Schönheit ist, oder viele hundert Kilometer stromaufwärts Tangermünde, eine alte Hansestadt mit einem großartigen Rathaus aus der Zeit der Backsteingotik. Was kann der entdecken, der eben nicht nach Dresden oder Hamburg fährt an die Elbe, sondern zum Beispiel nach Königgrätz oder nach Tangermünde?
Ein anderes Bild der Elbe als das, das wir uns angewöhnt haben. Wenn wir an die Elbe denken, denken wir zunächst an die Grenze. Das ist ja auch richtig, 94 Kilometer lang.
Die deutsch-deutsche Grenze.
Ja, 94 Kilometer lang hat die Elbe die innerdeutsche Grenze gebildet. Sie ist damit auch ein Symbol der Teilung, genauso wie die Mauer in Berlin. Und Konrad Adenauer hat mal gesagt, östlich der Elbe beginne die asiatische Steppe.
Das war einer der bösen Elbehasser.
So ist es. Und das war ein Mann vom Rhein. Aber wenn an der Elbe eine Grenze verläuft, dann auch oder eher sogar von der oberen hin zur unteren Elbe, also vom barocken Sinnesfreudigen in Böhmen und in Sachsen hin zum preußisch Nüchternen in Tangermünde. Das ist ein Übergang, den Sie sonst so an keinem anderen Fluss in Europa entdecken können.
Und der sich dann zum Beispiel spiegelt in der Architektur zwischen der barocken Wut, der barocken Wucht und diesem kargen Backstein, der auch toll ist.
Sie haben in Königgrätz großes Sandsteinkino, in Dresden natürlich auch und in Tangermünde ist alles ganz hanseatisch Backstein.
Aber trotzdem eine Reise wert.
Ja klar, und das sind ja auch die Kontraste, die diesen Fluss so interessant machen.
Ich glaube, ein Ort, der Sie auf der Reise auch sehr beschäftigt hat, war Mielnik, sozusagen der Ort, an dem Elbe und Moldau zusammenfließen.
Ja, das ist ein Reizwort, glaube ich, immer noch für viele Tschechen heute, auch für viele Böhmen im 19. Jahrhundert. Die Moldau bringt in Mielnik mehr Wasser mit, sie hat auch mehr Kilometer auf dem Buckel. Und viele haben sich natürlich gefragt oder fragen sich bis heute, warum denn der Fluss, der dann nach dem Zusammenfluss weiter bis Hamburg und die Nordsee fließt, nicht Moldau, sondern Elbe heißt. Für die Böhmen war das, einer hat das mal so gesagt, eine geografische Sünde. Und da hat sich dann auch sehr schnell in Böhmen bis in Tschechien heute diese Zuschreibung festgesetzt, dass die Elbe der deutsche Fluss sei und die Moldau der nationale Fluss der Tschechen. Das ist eine Zuschreibung oder eine böhmische Flüsse-Konkurrenz, die natürlich viel mit dem Aufkommen des Nationalismus im 19. Jahrhundert zu tun hat. Aber Flüsse kennen keine Nation. Flüsse haben auch keine Farben, aus denen Flaggen gemacht werden können. Diese Symbolik der nationalen Aufladung, das ist eine Geschichte des 19. Jahrhunderts. Und wenn Sie zurückschauen, zum Beispiel ins 14. Jahrhundert, Karl IV. Hat damals Prag zur großen europäischen Hauptstadt gemacht. Für ihn war die Moldau nicht entscheidend. Für ihn war die Elbe der Fluss, der Böhmen mit dem Meer verbunden hat.
Die Geschichte Uwe Rader ist wohl auf fast jedem Kilometer der Elbe allgegenwärtig. Man denke etwa an die Elbestadt Wittenberg, die Keimzelle von Luthers Reformation gewissermaßen. Leider aber, so scheint es, überwiegen die Tragödien, etwa die Zerstörung Magdeburgs im Dreißigjährigen Krieg, die Zerstörung von Dresden am Ende des Zweiten Weltkriegs, die Sperrung der Elbe, wir haben es erwähnt, in den Jahren der deutschen Teilung, diese 94 Kilometer zwischen Schnackenburg und Beutzenburg. Immer wieder wird man als Reisender auch mit dem Leid konfrontiert, dass Menschen einander antun können an diesem Fluss, zum Beispiel auch in Usti nad Labem in Aussig. Am 31. Juli 1945 wurde dort ein Massaker an den Deutschen verübt. Wie geht man heute um mit dieser Wunde in der Stadt? Was haben Sie erfahren?
Ja, es hat lange gedauert, bis man bereit war, in Usti nad Labem auch an das Leid der Deutschen zu erinnern, die damals diesem Massaker zum Opfer gefallen sind. Es hat bis zum Juli 2005, also 60 Jahre nach dem Massaker, gedauert, bis auf der Brücke, auf der viele Deutsche damals in die Elbe geworfen wurden, eine Gedenktafel angebracht wurde. Aber heute ist Usti nad Labem aus sich ein Beispiel dafür, dass, wenn die Zeit dann gekommen ist, sehr viel passiert, sehr viele Initiativen. Insofern kann man sagen, von einem schwierigen Ort hat sich Usti zu einem Ort des Erinnerns, auch des europäischen Erinnerns, gemausert. Ich freue mich da sehr darüber.
Also es zeigt auch nochmal, dass die Elbe ein europäischer Fluss ist, nicht nur ein deutscher Fluss oder ein tschechischer Fluss. Gleichwohl, wenn man in Usti ist, bemerkt man ja auch wie Sie, dass das geografisch nähere Dresden viel entfernter ist als das weitere Prag.
Ja, aber das beginnt sich zu ändern. Denken Sie an die deutsch-tschechischen Kulturtage, die jedes Jahr stattfinden. Das ist eine Initiative an der Stiftung Most initiiert, die in Dresden und Aussig beheimatet ist. Also da kommt wieder was zusammen, da wächst wieder was zusammen, was vielleicht auch wirklich in Europa zusammengehört.
Zum Ende noch ein Blick auf den Unterlauf in den Norden und auf eine überraschende Entdeckung von Ihnen, Uwe Rader. Böhmen liegt tatsächlich am Meer, nicht nur in der poetischen Imagination von Ingeborg Bachmann. Es gibt im riesigen Hamburger Hafenareal einen Moldauhafen. Was hat es damit auf sich?
Ja, das ist ein extraterritoriales Gebiet der Tschechen im Hamburger Freihafen, das auf den Ersten Weltkrieg und den Vertrag von Versailles zurückgeht. Damals ist die Tschechoslowakei als Staat erstmals entstanden und der Staatsgründer Masaryk hat bei den Verhandlungen nach dem Krieg durchgesetzt, dass Tschechien, die Tschechoslowakei, einen freien Zugang zum Meer bekommt. Übrigens ist das auch für meine Familiengeschichte nicht ohne Bedeutung, weil mein Großonkel, Sie haben es gesagt, ein tschechischer Elbschiffer mit seinem Kahn immer in den Hamburger Moldauhafen gefahren ist, um dort seine Waren zu löschen.
Die ganze Elbe entlang, also vom Oberlauf bis dahin.
Von Prag über die Moldau, dann in Mielnik in die Elbe und dann durch die Grenze, durch die sowjetische Besatzungszone in die britische Zone bis Hamburg.
Wie sieht denn dieses Hafenareal heute aus? Es ist ja sehr versteckt. Man weiß es nicht, auch wenn man durch Hamburg spazieren geht, da ist plötzlich ein Stück Tschechien, ein Stück Tschechische Republik.
Ja, das ist sehr unbekannt. Wobei man sagen muss, die Elbe in Hamburg, das ist schon was ganz Besonderes. Wenn Sie die Hamburger fragen, wo die Elbe herkommt, dann sagen die manchmal scherzhaft vom Meer, weil die Elbe natürlich auch Ebbe und Flut hat. Und der Oberlauf der Elbe
ist... Das sind die Pfeffersäcke mit ihrer Ignoranz.
Ja, der Oberlauf der Elbe ist doch eher unbekannt und der Molderhafen hat natürlich mit der Binnenschifffahrt zu tun, die heute kaum mehr auf der Elbe stattfindet. Es ist ein ziemlich aufgegebenes, trauriges Areal, aber ich hoffe, dass es als europäischer Erinnerungsort an die Elbe auch wieder etwas Bedeutung bekommen könnte.
Eindrücke von einer Reise an der Elbe, von der Quelle bis zur Mündung. Eingefangen hat sie der Berliner Journalist Uwe Rader, ein unermüdlicher Wanderer entlang der Flüsse Mitteleuropas und auch entlang der mit diesen Lebensadern verbundenen Geschichte. Empfehlen möchte ich Ihnen sehr das neue Buch von Uwe Rader, Die Elbe, Europas Geschichte im Fluss, erschienen im Siedler Verlag. Und im Internet gibt es unter geschichteimfluss.de ein umfangreiches Dossier mit Texten, Bildern, Videos und Fotos zur europäischen Geschichte, zur Geschichte Europas an den Flüssen. Uwe Rader, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ich danke Ihnen auch.